Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 29. Esoterik mit braunen Flecken. Mit Katharina Nokun.
Ein herzliches Willkommen an alle Neuzuhörenden zum Start von Staffel 4 von Auf der rechten Spur und ein ebenso herzliches Willkommen zurück an alle langfristig Zuhörenden. Auch ein herzliches Willkommen an Katharina Nokun. Wir starten wie immer. Katharina, wer bist du, was machst du und wem oder was bist du auf der Spur?
Hallo, mein Name ist Katharina Nokun und ich bin Autorin und Politikwissenschaftlerin und ja, Co-Autorin mehrerer Bücher zum Thema Verschwörungsideologien und Desinformation. Und das letzte Buch beschäftigt sich mit der Frage, was hat eigentlich die Esoterik damit zu tun?
Und um das Forschungsfeld Esoterik wird es heute auch gehen, aber wir schauen uns dort ein ganz bestimmtes Feld an, nämlich rechte oder auch braune Esoterik. Bevor wir damit allerdings einsteigen, würde ich dich einmal bitten zu klären, was ist denn Esoterik eigentlich so überhaupt? Im öffentlichen Diskurs gibt es da ja tausende Begriffe und Vorstellungen.
Das ist tatsächlich auch etwas, mit dem wir uns im Buch sehr stark auseinandergesetzt haben. Die Frage, wie definieren wir es denn? Weil im Endeffekt viele Menschen ja auch was Unterschiedliches drunter verstehen. Bei den ganzen unterschiedlichen Definitionen kann man aber sagen, es gibt so einen gemeinsamen Nenner. Und der Begriff der Esoterik kommt auch von der Idee eines Geheimwissens, also eine Abgrenzung auch zur Exoterik. Das wären so allgemein verfügbares Wissen, aber beispielsweise das wären so wissenschaftliche Studien. Eine Abgrenzung dazu meint Esoterik eben so eine Art Geheimwissen. Ja, also vielleicht auch so altes, überliefertes Wissen. So wird es ja manchmal auch so geframed. Im Alltag weiß ja jeder meistens, was man so grob darunter versteht. Das kann sowohl das esoterische Selbsthilfeseminar sein. Astrologie ist aber auch ganz klar Esoterik. Und insgesamt muss man sagen, gerade die westliche Esoterik nimmt auch sehr häufig Anleihen an anderen Weltreligionen. Man kann sich das so ein bisschen wie so ein Bazar oder so ein Gemischtwarenladen vorstellen oder vielleicht auch so eine Art Patchwork-Religion nennt es manche auch, dass man sich eben aus den unterschiedlichen Bereichen so das individuell zusammenstellt, was sich für einen gut anfühlt. Da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Angebote. Und Esoterik ist am Ende des Tages, muss man sagen, für sehr viele Menschen in der Praxis durchaus unterschiedlich. Von der Idee her steckt aber meist so etwas darin, von wegen so, ja, das ist jetzt verborgenes Wissen, zu dem ich Zugang habe, was mir in irgendeiner Weise in meinem Leben helfen wird.
Und daran direkt anschließend die logische Folgefrage: Wann wird Esoterik dann zu brauner Esoterik?
Die Übergänge sind da tatsächlich fließend. Also wir haben uns im Rahmen der Recherche die Esoterik-Szene angeschaut und interessant ist, dass wir gerade bei den Wurzeln der westlichen Esoterik schon Berührungspunkte finden, die im Endeffekt dazu führen können, dass rechtsextreme Akteure sehr einfach sich an solche Überzeugungen andocken können. Was ist damit gemeint? Naja, also wenn wir uns die Wurzeln der westlichen Esoterik anschauen, dann stößt man meistens früher oder später auf den Namen von Helena Petrovna Blavatsky. Das war eine Autorin, die damals ein Buch veröffentlicht hat, Die Geheimlehre. Und darin hat sie eben beschrieben, sie hätte eine große Reise gemacht eben und da viele Geheimnisse entdeckt und hat sozusagen behauptet, sie würde jetzt die geheime Weltgeschichte entschlüsseln. Und es hat tatsächlich etwas mehr von einem Fantasy-Roman als von einer wissenschaftlichen Abhandlung, muss man sagen. Da wird beispielsweise beschrieben, es gäbe ganz viele unterschiedliche Wurzelrassen, die irgendwie vor tausenden von Jahren gelebt haben. Teilweise wären die gar nicht so wirklich körperlich, sondern fast ätherisch. Und da würde sozusagen eine Art spirituelle Evolution stattfinden. Und das ist so eine Idee, die wir auch in ganz vielen unterschiedlichen Konzepten der westlichen Esoterik mittlerweile wiederfinden, geht eben zurück auf eben jene Helena Petrovna Blavatsky. Blavatsky nennt eben diese unterschiedlichen Gruppen, die dann so in der Evolution entstehen, Wurzelrassen. Und da gibt es unter anderem auch natürlich die arische Wurzelrasse. Und man ahnt dann auch schon so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Tatsächlich muss man sagen, sind viele auch der älteren esoterischen Schriften so aus diesem Milieu der Theosophie, die sich dann um Helena Petrovna Blavatsky gebildet hat, durchzogen eben auch von einem sehr stark rassistischen Weltbild. Da wird beispielsweise davon ausgegangen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen ja spirituell unterlegen seien und andere überlegen seien. Und diese Theosophie, die sich dann herausgebildet hatte, hatte später dann auch unterschiedliche Abspaltungen. Eine ist die Anthroposophie, also Rudolf Steiner kennt man vielleicht, der hat eben Teile der Ideen von Helena Petrovna Blavatsky übernommen, aber das auch eben sehr stark auch nochmal mit dem Christentum verbunden und auch viel selbst dazu erfunden. Es gab aber auch eine andere Abspaltung. Die nennt sich die Ariosophie und da wird es dann richtig hässlich. Die ging beispielsweise davon aus, dass die Arier so eine Art Herrenrasse wären und waren auch ganz klar antisemitisch. Und das ist so eine Denkströmung, die im Vorfeld der Entstehung der NSDAP durchaus eine starke Rolle gespielt hat. Also wir wissen eben auch heute, dass unterschiedliche Führungspersonen, nicht alle, aber doch einige aus der NSDAP auch selbst überzeugte Esoteriker waren und das auch eben mit so einer Mystifizierung von Germanentum verbunden haben. Also die Ariosophen waren der Überzeugung, es gäbe so eine, ja, mystische arische Priesterkaste und die würde sozusagen Hüterin des Geheimwissens sein und die heutige Welt wäre aber durch Vermischung der Völker, auch durch das Judentum unter anderem, derart degeneriert, dass dieses natürliche Wissen sich sozusagen nicht mehr durchsetzen könne. Das heißt, die Vernichtung der Nazizeit, auch der Holocaust, wurde von einigen Akteuren durchaus eben auch als eine Art spiritueller Kampf gesehen im Sinne der Ariosophie. Das war keine Mehrheitsüberzeugung innerhalb der Partei, aber Figuren wie beispielsweise Heinrich Himmler hatten da eben eindeutig sehr starke Bezugspunkte.
Heinrich Himmler war einer, vielleicht nach Hitler der wichtigste und einflussreichste Mann der Nazis. Er war der Führer der SS und ist somit einer der Hauptverantwortlichen für den Holocaust.
Man muss auch sagen, dass innerhalb unterschiedlicher Strukturen der NSDAP und auch des Staates dann auch Geld bereitgestellt wurde für esoterische Propaganda, um eben diesen Bezug zum Germanentum beispielsweise irgendwie spirituell zu stärken. Eine Möglichkeit ist auch, dass es eben auch gesehen wurde als Chance, damit das Christentum eine irgendwo zurückzudrängen und da eine Art germanische Ersatzreligion in Teilen der Bevölkerung zu etablieren.
Und neben all den historischen Wurzeln der braunen Esoterik, wie hat sie denn dann und in welcher Form bis heute überdauert? Jetzt mal starke Verankerung rechter Vorstellungen in Westeuropa hin oder her. Mit knallharter arischer Rassenlehre war lange Zeit in Deutschland politisch dann ja doch wenig Stich zu machen.
Na, insgesamt muss man sagen, dass die Esoterik eine sehr heterogene Szene ist. Das heißt, wir haben Akteure, die sich eben offen noch auf die Geheimlehre und auch auf Wurzelrassen und so etwas beziehen. Bei vielen anderen finden sich aber eher andere Anknüpfungspunkte, die sehr attraktiv sind für rechtsextreme Gruppierungen. Ein Beispiel ist dieses Verklären von Geschichte, indem man beispielsweise in Runen oder in das Germanentum sehr viel so spirituell reinprojiziert. Da gab es beispielsweise in den vergangenen Jahren auch immer wieder Recherchen von Journalistinnen und Journalisten zur Verbindung zwischen der neuheidnischen Szene und eben offen rechten Gruppen. Hierzu muss man sagen, nicht jeder, der halt irgendwie neuheidnisch ist, ist automatisch rechtsextrem. Aber gerade wenn man sich in diesen Milieus bewegt, sollte man wissen, dass es eben diese Berührungspunkte gibt. Und wenn wir uns so völkische Szene anschauen, aber auch Reichsbürger, sehen wir immer wieder, dass sie auch einzelne Rituale, wie beispielsweise Sommersonnenwende oder so, halt benutzen, auch um ein gewisses Gruppengefühl zu schaffen. Und dieses Aneignen von vermeintlichen germanischen Ritualen, jetzt muss man sagen, ist auch sehr viel Projektion und Fantasie im Spiel. Vieles ist geschichtlich nicht so haltbar. Auch die ganze Interpretation von Runen ist in weiten Teilen sehr schwierig. Aber damit catcht man halt eben Leute, die vielleicht von sich aus nicht sagen würden, so ja, ich interessiere mich jetzt für Rechtsextremismus, sondern die vielleicht so eher auf diesem spirituellen Pfad unterwegs sind. Das andere, womit man sich durchaus mal beschäftigen kann, ist so dieses Welt- oder Menschenbild, was wir in vielen esoterischen Konzepten finden. Also ein Beispiel wäre etwa Karma und Wiedergeburt. Das ist so ein Konzept, das eher von anderen Religionen dann so übernommen wurde in die westliche Esoterik. Und auf den ersten Blick hört sich das ja nett an, ne? Also so, tu Gutes, dann passiert dir auch Gutes. Und Fakt ist, wenn ich nett zu den meisten Menschen in meiner Umgebung bin, dann werde ich wahrscheinlich auch eher positives Feedback bekommen, als wenn ich morgens rausgehe, jene erstmal anschnauze, ne? Das ist so, sag ich mal, eine relativ triviale Wahrheit. Aber wenn es so esoterisch aufgeladen wird, da kann man ja auch ganz schön bedrohliche Geschichten damit erzählen, ne? Also beispielsweise, wenn es jemandem schlecht geht, dann kann es ja auch laut der Karma-Lehre sein, dass er das vielleicht verdient hat. Ne? Also beispielsweise im letzten Leben hat er irgendwas verbrochen oder aber das ist so eine Art karmische Reinigung, durch die man jetzt gehen muss. Und es gibt in der völkischen Szene tatsächlich so braune Esoteriker, die behaupten, der Holocaust wäre so eine Art karmische Reinigung gewesen. Sozusagen, das ist so eine Erbsünde, die da reingewaschen werden musste. Ne? Also wirklich menschenverachtende Hetze an der Stelle, ganz klar. Und eine weitere, sag ich mal, Offenheit finden wir für rechtes Gedankengut an der Stelle, wo es eben auch um das Big Picture geht. Wie sehen Leute in der Esoterik eigentlich die Welt? Und in vielen Strömungen haben wir eben so ein klassisches manichäisches Weltbild. Was ist damit gemeint? Ja, es ist so ein dualistisches Weltbild. Das heißt, es gibt die Guten und es gibt die Bösen, die Kräfte des Lichts und die Kräfte der Dunkelheit. Und das erinnert ja auch sehr stark an so populistische Erzählungen, ne? Und das ist so beispielsweise dann so ein weiterer Anknüpfpunkt. Und ich fand es ganz interessant, dass während der Pandemie einige Leute doch tatsächlich argumentiert haben, so ja, hier folgende Demo, die kann gar nicht rechtsoffen sein, weil in der ersten zwei Reihe sind ja Esoteriker und die sehen halt so irgendwie hippiemäßig und bunt aus, also Alt-68er und haben wir kein Problem mit, ne? Und hierzu muss man sagen, das spielt ganz schön viel Vorurteil und Projektion eine Rolle. Also wenn wir uns von außen die Esoterik-Szene anschauen, dann sehen wir dieses Selbstvermarktungsversprechen, ne? Also so hier, wir sind frei, wir sind weder rechts noch links, wir sind unideologisch oder aber wir sind auch antiautoritär. Und das fand ich wirklich spannend während der Recherche. Je tiefer man in die unterschiedlichen Strömungen reingeht, desto mehr merkt man, dass da doch in vielen Gruppen ein sehr autoritärer Wind weht. Und das hängt natürlich auch mit diesem Weltbild zusammen. Naja, wenn man glaubt, dass es eine Person oder eine Gruppe gibt, die irgendwie Zugang zu einer höheren Wahrheit hat, ne? Also beispielsweise als Medium oder weil man eben so erleuchtet ist oder wie auch immer, dann kann man von außen die Wahrheit dieser Person ja gar nicht wirklich in Frage stellen, weil einem ja diese spirituelle Autorität fehlt, ne? Das heißt, so eine gewisse Affinität zu autoritären Strukturen sehen wir durchaus, so gerade wenn wir uns so die neuen religiösen Bewegungen, also Sekten anschauen, da gibt es durchaus Strukturen, wo Menschen eben eine autoritäre Prägung nicht erst in rechtsextremen Strukturen erleben, sondern das als sehr vertraut vielleicht wahrnehmen, weil genau diese Art Teil der Kommunikation oder des Erlebens in der vorherigen esoterischen Gruppe war. Also wie gesagt, an der Stelle ganz klar, heterogene Szene, aber diese Gruppen gibt es halt eben auch. Ja, und ein weiterer Punkt, der dazu führen kann, dass gerade so völkische Gruppierungen sehr erfolgreich im Esoterik-Milieu wildern können, ist auch ein gewisser Hang zu Wissenschaftsfeindlichkeit und so dieses Framen der heutigen Gesellschaft als degeneriert. Ne? Also es ist so diese Geschichte irgendwie so, der Mensch wird quasi verdorben durch die moderne Gesellschaft und im Naturzustand des Menschen wäre es ja viel besser. Hier würde ich erstmal Vorsicht walten lassen, grundsätzlich, wenn man sich die Lebenserwartungen mal so vor 50 oder 100 Jahren anschaut. Finde ich, sollte man sich genau fragen, ob man dahin zurück will. Ganz davon abgesehen, muss man aber natürlich schon sagen, dass unsere moderne Gesellschaft in vielen Bereichen nicht so gut funktioniert. Na, also können wir bei Social Media Regulierung anfangen und halt den grundsätzlichen Problemen eines Wirtschaftssystems, wie wir es haben. Aber die Frage ist, löst Esoterik diese Probleme? Und das Versprechen einiger esoterischer Gruppen ist halt eben, dass man durch so eine antimoderne Haltung und so eine Abkehr von der Wissenschaft wieder zum natürlichen Selbst der Gesellschaft oder der Menschen findet. Und das halte ich für eine tatsächlich, ja, schwierige Erzählung, weil da etwas mitschwingt, was wir sehr oft auch in der extremen Rechten haben, nämlich eine totale Verklärung der Vergangenheit. Also unsere moderne Gesellschaft ist kompliziert, unsere moderne Gesellschaft ist anstrengend, aber dafür haben wir Dinge wie beispielsweise die Gleichberechtigung, wie es so vor 100 Jahren nicht gab. Und das fand ich sehr interessant, als ich mir so, ja, auch so Aussteiger-Communities angeschaut habe im esoterischen Milieu. Da ist es nicht immer, aber oft nicht so gut bestellt um gesellschaftliche Errungenschaften im Miteinander. Also beispielsweise wird dann manchmal das Frauenbild, das klassische Frauenbild durch irgendwelche esoterischen Pseudo-Argumentationen versucht zu vermitteln. Das sehen wir auch sehr stark bei TikTok im Übrigen, bei jungen Influencern. Da heißt es so, ja, wenn du in der weiblichen Energie bist, dann bist du so fürsorglich und natürlich und lieb und freundlich und offen. Und wenn du zu viel in deiner männlichen Energie bist, dann bist du halt eher rational und entscheidend. Und das ist natürlich ein total schwieriges Konzept und was zudem auch super anschlussfähig ist für eben so diese Antifeminismus-Flanke aus der völkischen und extremen Rechten. Wovor ich auch immer warnen würde, ist diese Selbstbeschreibung. Ich hatte es eben auch angesprochen. Wir sind nicht rechts, wir sind nicht links, wir sind apolitisch, wir sind esoterisch, wir sind spirituell. Das halt für bare Münze zu nehmen. Es gibt unterschiedlichste esoterische Konferenzen, die sich genau so nach außen hin darstellen. Und wenn man sich dann aber das Programm anschaut, sieht man eben, dass dort Akteure mit Verbindungen zur völkischen Rechten beispielsweise auf der Bühne reden dürfen. Stichwort Anastasia, das ist so eine bekannte Gruppe so in diesem Milieu. Oder aber, dass Leute mit ja offen rassistischen Ideologien da halt verkaufen oder ausstellen dürfen. Und da muss man sagen, das ist natürlich auch eine politische Positionierung. Wenn ich sage, jeder darf kommen, dann ist das im Endeffekt nicht, ich bin unpolitisch, sondern vielleicht ist es einfach auch ein Vorwand, damit genau diese Leute auf der Bühne sprechen können und ich mich aber nicht mit den Konsequenzen oder mit der Verantwortung dafür auseinandersetzen muss. Und so der große gemeinsame Nenner kann man natürlich sagen, ist halt auch die Neigung zu Verschwörungserzählungen. Und so sind wir eben auch in der Recherche auf das Thema Esoterik gestoßen. Die vorherigen zwei Bücher gingen um das Thema, warum glauben Menschen an Verschwörung? Und da haben wir eben festgestellt, dass die Überschneidungen zwischen Esoterik und Verschwörungsmilieu doch ganz erheblich sind. Und gerade beim Thema Gesundheit kommen Leute oft in so ein verschwörungsideologisches Mindset. Also Anbieter von Esoterikprodukten haben oder Dienstleistungen, Coachings haben da natürlich auch ein knallhartes ökonomisches Interesse teilweise dran und wollen natürlich, dass man, sag ich mal, nicht evidenzbasierte Verfahren auf eine gleiche Stufe stellt mit Dingen, die seit 50 Jahren erforscht und gut erprobt sind, weil man dann vielleicht eher bereit ist, auch für nicht beweisbare Wirkungsweisen von Produkten sehr viel Geld zu zahlen. Ja, auch die Feindbilder in der Esoterik-Szene gekoppelt mit diesem Verschwörungsglauben sind sehr anschlussfähig für die extreme Rechte. Ne? Also gerade Communities, wo dann beispielsweise Wissenschaftlerinnen, Forschungseinrichtungen, aber auch kritische Medien und Parteien vielleicht im Allgemeinen als ja, Agenten des Bösen dargestellt werden, die irgendein vermeintlich altes Wissen unterdrücken. Da ist es ja relativ intuitiv nachvollziehbar, dass Menschen, die von diesem Milieu dann in ein Milieu, das offen rechts ist, wechseln, sich da gar nicht groß umstellen müssen in Bezug auf die Feindbilder. Und so lässt sich auch erklären, warum man bei einigen Corona-Demos eben auch Reichsbürger neben beispielsweise einer Yoga-Lehrerin gesehen hat. Diese Überschneidungen zwischen den Szenen sind leider sehr real.
Hier würde ich gerne direkt dazu weitergehen. Du hast gerade deutlich gemacht, dass Covid für die extreme Rechte gut gepasst hat, um an die esoterische Szene anzudocken. War das aus strategischer Sicht dann eher so ein Glücksfall für die extreme Rechte? Oder gab es schon diese koordinierten Versuche, die esoterischen Strömungen fester an sich zu binden?
Naja, also diese Verbindung zwischen Esoterik-Szene und vor allem auch völkischen rechtsextremen Gruppierungen, die gibt es ja schon seit über 100 Jahren. Ne? Also das zeigt ja auch das Beispiel der Ariosophie, auch dieses Zurück zur Natur, die richtige Familie wohnt auf dem Land und ist Selbstversorger. Und das sind alles Dinge, die gab es eben auch schon im Vorfeld der Entstehung der NSDAP, so vermischt mit esoterischen Strömungen. Auch in den vergangenen Jahrzehnten vor Corona haben wir dieses Phänomen gesehen. Ich habe eben schon von Sommersonnenwende-Ritualen gesprochen. Also dieses Aneignen von vermeintlich germanischer Kultur als Gruppenevent. Trotzdem muss man sagen, dass die Pandemie noch mal da gewisse Beschleunigung reingebracht hat und aus meiner Sicht auch eine gewisse Radikalisierung bei einigen Akteuren innerhalb der Szene. Gerade dieses gemeinsame Feindbild Wissenschaft und Medien hat dazu geführt, dass die Berührungsängste noch viel geringer ausgefallen sind als vorher. Allerdings finde ich das auch interessant, sich noch mal genau anzuschauen, ab welchem Zeitpunkt eigentlich beispielsweise in Deutschland rechtsextreme Akteure und Parteien angefangen haben, die verschwörungsideologischen Demos eben auch ja für sich mitzunutzen oder mitzubewerben oder dort selbst auch zu sprechen. Zu Beginn war das gar nicht so. Also zu Beginn war ja die AfD auch sehr stark dafür, die Grenzen dicht zu machen, so nach dem Motto, das Virus kommt von außen. Das passt ja auch durchaus mit der eigenen rassistischen Erzählung zusammen. Und erst nach und nach hat man gemerkt, dass da so ein sehr mobilisierungsfähiges Milieu entsteht, das man eben auch abgreifen kann. Und wir wissen eben auch heute, dass es damals auch durchaus Diskussionen gab, inwiefern man sich daran anschließen möchte, weil es ja schon so ist, dass einiges, was da auf diesen Demos gesprochen wurde, extrem wirr war. Und da natürlich auch die Frage ist, will man sich das zu eigen machen? Aber im Endeffekt hat sich die Fraktion durchgesetzt, die da keine Berührungsängste hatte und hat es auch sehr erfolgreich geschafft, weite Teile des verschwörungsideologischen Milieus auf ihre Seite zu ziehen. Es gab ja zwischenzeitlich auch die Gründung einer eigenen Partei mit der Basis. Da muss man aber sagen, die ist mittlerweile nicht mehr relevant und bei Umfragen unter Demo-Teilnehmenden oder Demo- Unterstützenden aus dieser Zeit sehen wir eben auch extrem hohe Werte für die AfD.
Zu dem Aspekt, dass es die Diskussion innerhalb des autoritären und rechten Lagers gab, wie weit man mit diesen Demos eigentlich zusammenarbeiten kann, hätte ich auch noch eine Frage. Könnte es denn perspektivisch auch wieder zu einem Bruch kommen? Und dabei meine ich das jetzt nicht auf einer ideologischen Basis, sondern ganz funktional, dass diese Leute einfach schwierig auf Linie zu halten bzw. straff zu organisieren sind. Ich meine, es gibt da ja schon sehr starke Charaktere und Persönlichkeiten. Und wie du gesagt hast, hat Esoterik was sehr stark Individuelles.
Es gibt erstmal nicht die Esoterikerinnen und dann ist es natürlich auch so, dass die natürlich nicht alle rechts wählen, aber das ist ja eben die Schnittmenge, mit der wir uns heute beschäftigen. Ich finde es ja auch erstaunlich, dass kaum noch darüber gesprochen wird, dass eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete momentan Teil eines historischen Terrorprozesses ist, weil ihr vorgeworfen wird, Teil einer Reichsbürgergruppierung gewesen zu sein, die so eine Art Staatsstreich geplant haben soll. Und sie sollte, also Birgit Mahlsack-Winkelmann, ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin, sollte dann das Justizministerium im neuen Staat leiten. Also man hat sich da auch schon genau Dinge zurechtgelegt. Und die Gruppe um Prinz Reuß rum, um die es da geht, hatte eben auch sehr eindeutig esoterische Einflüsse. Also im Garten von Prinz Reuß hat man so eine goldene Pyramide gefunden, die wahrscheinlich auch so einen gewissen esoterischen Bezug haben soll. Eine ehemalige Mitarbeiterin von Birgit Mahlsack-Winkelmann im Bundestag war halt eben auch Hellseherin, wurde da halt angestellt. Und innerhalb der Gruppierung gab es wohl auch eine Astrologin, die dann auch sagen sollte, wann die Sterne günstig stehen für so eine Art Staatsstreich. Jetzt kann man das natürlich albern und niedlich finden und irgendwie vielleicht auch lustig. Also die AfD versucht das ja auch immer wieder zu veralbern, so als Rollator-Revolution. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass unter den Festgenommenen zahlreiche Leute mit einer Bundeswehr-Vergangenheit sind, Leute mit Kontakten zur Polizei, zu Behörden. Und es wurden auch eine ganze Menge Waffen und Schussmunition sichergestellt. Und das macht es eben auch so gefährlich und unberechenbar. Also man darf sich die rechtsextreme Szene nicht so vorstellen, dass das alles top-down strukturiert ist und da ist oben jemand, gibt nach dem Führerprinzip sozusagen den Befehl aus und alle anderen folgen. Es gibt innerhalb der AfD ja auch unglaublich viele Streitigkeiten, wo die Reise hingehen soll, ob man sich weiter radikalisieren möchte. Einige haben Angst davor, dass vielleicht doch noch mal ein Gerichtsurteil kommen könnte oder das Bundesamt für Verfassungsschutz noch mal eine stärkere Rolle spielt. Und das sind alle alles so widerstreitende Interessen, die wir da sehen. Gleichzeitig muss man sagen, wären rechtsextreme Parteien in den vergangenen Jahren niemals so groß geworden, ohne dieses immense, auch sehr heterogene politische Vorfeld. Und da würde ich braune Esoterik auch wirklich dazu zählen. Es macht was mit Menschen, wenn man beispielsweise über Monate oder vielleicht auch Jahre hinweg so einer esoterischen Influencerin folgt, die gar nicht offen sagt, dass sie jetzt irgendwie rechts ist, sondern die aber auch in ihren Inhalten Stück für Stück einen immer weiter in so ein rechtes Weltbild schubst. Ne? Und das fängt an, erstmal ganz harmlos mit männlichen und weiblichen Energien. Und ein Jahr später hat sich die gute Frau vielleicht aber auch ein bisschen weiter radikalisiert. Und dann geht es plötzlich um die Existenzberechtigung von queeren Menschen, weil das ja spirituell nicht vorgesehen wäre, angeblich. Ja? Es ist natürlich ein ausgedachtes Beispiel, aber so funktioniert das eben. Ne? Also man hat eben durch unterschiedliche Berührungspunkte mit unterschiedlichen Akteuren irgendwo dann halt über einen Zeitverlauf eine ideologische Offenheit. Und natürlich sind diese Leute nicht zu kontrollieren für, ja, sag ich mal, Leute, die in der Partei sind oder inwiefern. Also da gibt es auch immer mal wieder Versuche und Überschneidungen, ne? Also es gibt diese Kontakte in unterschiedlichen Szenen. Die unterschiedlichen Abgeordneten sind da auch unterschiedlich vernetzt, suchen sich unterschiedliche Mitarbeitende aus, pflegen da auch je nach Interessengebiet Kontakte. Und zusätzlich ist es so, dass die AfD-Bundestagsfraktion ja auch immer wieder versucht hat, intensiveren Kontakt zu verschwörungsideologischen Influencern und sogenannten, in Anführungsstrichen, Alternativmedien aufzubauen, um das eben auch als Gegenpol gegen eine, ja, eher kritisch gesonnene, seriöse Medienlandschaft in Position zu bringen, muss man sagen, diese Strategie ist halt in weiten Teilen aufgegangen. Gleichzeitig sieht man aber auch, wenn man gerade in die USA guckt, dass so diese neue Öffentlichkeit mit sehr vielen unterschiedlichen Akteuren, so auch auf Social Media Influencerinnen, Influencer, dass das ziemlich schwer zu kontrollieren ist, ne? Also das ist bei Weitem nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen im Magerland, sondern da ist es beispielsweise so, dass Steve Bannon, ehemaliger Trump-Berater, da momentan massiv öffentlich auch sich ablehnend gegenüber dem Silicon Valley und dem Einfluss auf Trump ausspricht, ne? Und da sehen wir eben auch, dass es ganz viele unterschiedliche Konflikte Linien innerhalb dieses Lagers gibt.
Unter diesem Aspekt Erfolg, aber auch Spannung und Probleme, würdest du sagen, die extreme Rechte hat im Bereich der esoterikaffinen Menschen ausmobilisiert? Oder würdest du sagen, da gibt es noch verdammt große Potenziale?
Ja, was heißt schon ausmobilisiert? Also interessant finde ich das, wenn man sich so rechtsextreme Zentren gerade so auf dem Land anschaut. Da gibt es immer mal wieder Recherchen, unter anderem vom Tagesspiegel beispielsweise, die sich dann anschauen, so, okay, da ist halt beispielsweise so ein Liederabend in einem brandenburgischen Zentrum und da wird halt irgendwie Yoga gemacht und dann schaut man sich aber an und wer sind die Sprecherinnen und stellt man fest, so, ja, sind halt stramm extreme Rechte, ne? Aber da versucht man eben auch Leute abzugreifen, die dann halt vielleicht eher zum Singen vorbeikommen oder vielleicht zur Selbstfindung oder was auch immer. Und gerade für die Ansprache von weiblichen Milieus ist die Esoterik unglaublich attraktiv für rechtsextreme Gruppierungen, die oftmals halt auch einen leichten Männerüberschuss haben. Wir sehen das ja auch an den Wahlergebnissen der AfD, dass sie deutlich stärkere Zustimmung bekommt von Männern als von Frauen, was natürlich auch mit den inhaltlichen Forderungen in Bezug auf Gleichberechtigung zusammenhängen dürfte. Und da ist die Esoterik natürlich ganz interessant, weil Esoterik gerade in unserer westlichen Gesellschaft als sehr stark auch mit Weiblichkeit verbunden wird und viele Frauen, weil, sag ich mal, meine ganze Generation ja auch total da rein sozialisiert wurde, ne? Also diese ganzen Mädchenzeitschriften mit irgendwie Pendeln, Gläserrücken, Esoterik, Sternzeichen, ne? Also wir sind damit aufgewachsen, die nächste Generation wächst damit halt auf TikTok auf, ne? Und das ist natürlich etwas, worüber man halt auch Leute vielleicht erreichen kann, wenn man sozusagen die Esoterik so als U-Boot nimmt, so erste Berührungspunkte mit Menschen, die ansonsten niemals in ein rechtsextremes Zentrum kommen würden. Also ich fand das ganz interessant. Ich habe mal mit einer Bekannten gesprochen, die auf der Suche nach einem, ja, so alternativen Hausprojekt in Brandenburg war und da hat die sich ganz viele Höfe angeschaut. Und dann hat sie mir erzählt eines Tages, ja, du, ich war da halt beim Pflaumenpflücken und das wirkte total nett und so. Und dann haben wir beim Pflaumenpflücken diskutiert und irgendwann merke ich so, okay, das ist, glaube ich, eine Anastasia-Gruppe, ne? Und das sind halt stramm antisemitisch rechtsextreme völkische Leute, die aber nach außen hin wie die netten Hippies von nebenan wirken wollen und auch genauso auftreten und auch genauso versuchen dann halt eben auch neue Leute für ihre Milieus zu gewinnen. Und das, was aber so, sag ich mal, der Kern der Überzeugung ist, das kriegt man halt meistens erst mit, wenn man halt schon eine gewisse Bindung an die Gruppe hat und dann halt vielleicht auch eher bereit ist, halt nochmal vielleicht einen Schritt auf diese Ideologie zuzugehen, weil man ansonsten ja Anschluss an diese tolle neue Gruppe verlieren würde. Ja, und so funktioniert halt Normalisierung.
Weil du jetzt einmal die ländliche Region angesprochen hast und als eine Art soziale Kohorte weiblich sozialisierte Menschen deiner Generation, weißt du, ob es demografische Auffälligkeiten in Bezug zu Esoterik-Affinität bzw. brauner Esoterik gibt?
Was ich ganz interessant finde, ist, sich nochmal anzuschauen, so, naja, also wie viele Leute sind eigentlich komplett überzeugt von esoterischen Konzepten? und wie viele bringen aber eine gewisse Offenheit mit. Und oft wird ja gesagt, naja, so Esoterik, das ist halt kein großes Problem in unserer Gesellschaft. Und das lässt sich teilweise ja auch durchaus mit Studien belegen, dass man beispielsweise sagt, so, naja, so bei einer Studie von Decker und Kollegen aus dem Jahr 2020 haben beispielsweise nur 5,4% der Befragten in der repräsentativen Umfrage gesagt, naja, also manche Wunderheiler verfügen tatsächlich über natürliche Kräfte. 5,4% ist natürlich nicht viel. Interessant wird es aber, wenn man sich anschaut, wie viele Leute sagen, naja, stimmt wahrscheinlich. Und da sind wir eben schon bei 23,5%.
Die angesprochene Studie ist die auch von der Heinrich-Böll-Stiftung herausgegebene, alle 2 Jahre erscheinende Autoritarismusstudie. In diesem Fall die Studie aus dem Jahr 2020. Wir haben euch sowohl die angesprochene als auch die aktuelle Studie in den Shownotes verlinkt.
Das fand ich ganz interessant beim Anschauen der unterschiedlichen abgefragten esoterischen Praktiken, dass wir nun eine ganz kleine Gruppe in der Bevölkerung haben, die sagen, ich bin da total von überzeugt. Aber wenn wir das zusammennehmen mit den Leuten, die eine gewisse Offenheit haben, die sagen so, ja, stimmt wahrscheinlich, oder ist vielleicht was dran, da sind wir bei den meisten Sachen bei 1/3 der Bevölkerung. Und das zeigt eben, wie groß das Mobilisierungspotenzial halt ist, wenn man gerade bestimmte Dinge dann mit Gesundheitsthemen verbindet, ne? Also so Selbsthilfe, Wellness-Themen, ne? Das sind ja auch die Sachen, über die viele Leute so in esoterische Überzeugungen reinrutschen. Und gerade in der rechtsextremen Szene online sieht man ja, dass diese Verbindung von politischer Ideologie mit so diesen Identitätsfragen, ne? Also gerade Ansprache junge Männer, ne? Bis hin zu Gesundheitstipps, wie ernähre ich mich richtig, damit ich ein richtiger Mann werde und so weiter. Das zieht sehr gut gerade bei Menschen, die unsicher in ihrer Identität sind. Deshalb glaube ich eben auch, dass Esoterik durchaus ja attraktiv sein kann für rechte Milieus, um eine Zielgruppe sich zu eröffnen und dass das auch in Teilen funktioniert.
Ich würde gerne noch eine kleine andere Ebene öffnen, gerade nochmal in Bezug auf diese Punkte Selbsthilfe, Karma-Lehre, man sei selbst schuld etc. Esoterik hat da ja fast eine Art antisozialen, mindestens aber stark individualisierenden Charakter, der schon so in die Richtung Neoliberalismus geht. Du hast das geheime Wissen, es ist dein Weg, den du alleine gehen musst, du bist für dich verantwortlich etc. pp. Gesellschaft kommt da als Problemlösung eher selten vor. Würdest du sagen, Esoterik steht darin progressiver, kollektiver Politik grundlegend entgegen?
Eines der größten Themen, die in der Esoterik eben auch viele Menschen interessieren, ist eben die Selbstoptimierung oder Selbstverbesserung. Also wie komme ich besser im Alltag klar, bis hin zu Liebestipps, Gesundheitstipps und so weiter und so fort. Ja, das große Problem ist natürlich, wenn Menschen glauben, dass sie in der Lage wären, ein Problem zu lösen und dieses Problem aber außerhalb ihres eigentlichen Gestaltungsspielraums liegt. Und bei vielen Dingen, so wenn wir uns anschauen, was beeinflusst uns negativ, egal ob jetzt Gesundheit oder vielleicht auch in Bezug auf mentale Kapazitäten, Stress und so weiter, muss man ja sagen, die Gesellschaft ist weit entfernt von den blühenden Landschaften, die wir uns in vielen Bereichen wünschen. Und der Weg dahin führt für viele Menschen aus meiner Sicht eben nicht über den Pfad der Selbstverbesserung und Selbstoptimierung, weil diese Probleme damit überhaupt nicht angegangen werden können. Na, also ich kann natürlich einer alleinerziehenden Mutter mit 3 Kindern und 2 Nebenjobs und Werkvertrag irgendwie sagen, entspann dich mal, meditier mal und dann findest du mal deine innere Ruhe und bist weniger gestresst und bist weniger wütend. Ich kann aber auch hingehen und sagen, so du, das ist total nachvollziehbar, dass du wütend bist und gestresst bist. Also jeder Mensch wäre in dieser Situation total gestresst und übermüdet. Deshalb müssen wir das politische System dahingehend verbessern, dass Menschen wie du ein besseres Leben haben. Und dieser ständige Fokus auf den eigenen Bauchnabel, ne, und auf diese Überzeugung, so, naja, also alle Probleme, die ich habe, das ist nur eine Frage von Mindset. Damit lügen sich Leute in die Tasche. Das führt dazu, dass die Verantwortlichen für gesellschaftliche Probleme nicht zur Verantwortung gezogen werden. Und zum anderen führt es aber auch zu so einer Täter-Opfer-Umkehr in einigen Fällen. Und das finde ich dann besonders schwierig, wenn Leute dann glauben, sie sind spirituell irgendwie gescheitert, weil die Verbesserung des Zustands hat sich nicht eingestellt. Und man aber ganz klar sagen muss, nein, dann liegt es überhaupt nicht. Du bist hier in diesem Spiel eigentlich das Opfer und dir wird eingeredet, dass eine Maßnahme, die in deinem Fall sogar kontraproduktiv sein kann, jetzt hier die Erlösung bringt. Und gerade wenn es um Geld geht, muss man sagen, gibt es extrem hässliche Geschäftsmodelle, wo dann teilweise, wenn ja die Verbesserung sich nicht einstellt, den Leuten eingeredet wird, so, naja, das liegt daran, dass du nicht richtig meditiert hast, dass du dich nicht richtig anstrengst, dass du eine Erbsünde in dir trägst oder was auch immer. Und da bin ich regelmäßig fassungslos, wie man mit solchen Geschäftsmodellen durchkommen kann, ohne früher oder später vor Gericht zu landen.
Und damit kommen wir zum Ende und damit auch zu unserer Standardfrage zum Abschluss. Und ich würde hier gerne wieder explizit auf braune Esoterik zurückkommen. Was findest du, könnten auf der einen Seite Staat und auf der anderen Seite Zivilgesellschaft anders bzw. besser oder erfolgreicher im Umgang mit brauner Esoterik machen?
Ich persönlich habe sehr viel profitiert von einer Unterrichtsreihe, die wir damals im Religionsunterricht in der Schule hatten. Da ging es eben um toxische Gruppen und sogenannte Sekten. Und da haben wir eigentlich viel mehr über Gruppendynamiken gesprochen und wie Gruppendruck aufgebaut wird. Und ich finde es extrem wichtig, dass Jugendliche und Kinder so etwas möglichst früh lernen, damit sie eben so eine Art Frühwarnsystem für toxische Gruppen entwickeln. Und das gilt ja natürlich nicht nur für esoterische Gruppen, sondern das kann eben auch bei einer autoritären Gruppe oder halt auch allgemeinen Drucksituationen in der Gruppe Menschen halt eben weiterhelfen und dafür sorgen, dass sie zumindest ein bisschen vorsichtiger sind. Ich fände es wichtig, dass im Politikunterricht auch stärker darüber gesprochen wird, dass es eben diese Verbindung Ariosophie, NSDAP, braune Esoterik eben während der NS-Zeit gab und von daher diese Verbindungen zwischen den Milieus auch nichts Neues und Überraschendes sind, sondern etwas, das in den vergangenen 100 Jahren auch immer mal wieder von unterschiedlichen politischen Strömungen für sich vereinnahmt wurde. Und ja, insgesamt würde ich mir ganz klar wünschen, dass in unterschiedlichen Bereichen der Staat eben ein klares Bekenntnis ausspricht zu evidenzbasierter Wissenschaft und vor allem auch evidenzbasierter Medizin, weil bei unterschiedlichen esoterischen Strömungen es schon recht eindeutig ist, dass das Thema Gesundheit und auch unseriöse Gesundheitsversprechen eben ein riesiger Markt sind und auch ein riesiger Eintrittspunkt für Leute in diese Milieus. Und von daher verstehe ich es nicht, warum einige Krankenkassen, gesetzliche Krankenkassen nach wie vor nicht evidenzbasierte Verfahren unterstützen und gleichzeitig aber nicht die Brille für Kinder voll finanzieren beispielsweise. Also ich glaube, da müssen wir Prioritäten setzen und das setzt natürlich auch ein Signal in die Bevölkerung. Ja, und das finde ich ganz wichtig, Leuten zu vermitteln, naja, also Wahrheit oder Studien, das ist halt kein Bauchgefühl und nichts, was ich mir aussuche, sondern das ist der Goldstandard, der dazu geführt hat, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir eben beispielsweise Computer, Autos und so weiter und so fort haben, weil wir nicht auf irgendwelche Gurus hören, sondern eben schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert, wird eben verworfen. Zivilgesellschaftlich muss man sagen, hat sich ja auch seit der Corona-Pandemie einiges nochmal bewegt. Also meine Wahrnehmung ist, dass vor allem auch so ökologischen, eher linken Gruppierungen ein viel größeres Bewusstsein für die problematischen Seiten der Esoterik da ist, weil viele Menschen eben auch während der Pandemie, teilweise in ihrem Umfeld, aber auch anhand von öffentlichen Debatten eben ein Bewusstsein dafür bekommen haben, dass etwas, was vielleicht als harmlose Spinnerei gesehen wird, durchaus auch sehr ernste Auswirkungen haben kann, wenn es um die eigene Gesundheit, aber auch das politische Weltbild geht, weil wir es da eben mit der Szene zu tun haben, die teilweise eben auch sehr radikal auf Verschwörungserzählungen setzt oder eben auch sehr stark mit Feindbildern operiert, die anschlussfähig sind für die extrem rechte Szene.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Katharina Nokun für das Gespräch und natürlich bedanke ich mich bei allen Zuhörenden. Katharinas Homepage haben wir in den Shownotes verlinkt. Sie betreibt übrigens auch den Podcast Denkangebot, den wir ebenfalls in die Shownotes gepackt haben.
Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 29. Esoterik mit braunen Flecken. Mit Katharina Nokun. In der nächsten Folge reden wir mit Kai Fenor und Gerd Wiegel über Extremrechte im Betriebsrat. Redaktion hatte Tillmann Schröder, Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.